Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
Papst Benedikt ist zurückgetreten, weil er zur Überzeugung kam, dass er den Weg als Papst für die Kirche nicht gut fortsetzen konnte und den Weg freimachen sollte. Viele, vielleicht alle guten Christen, haben gebetet für einen neuen Heiligen Vater. Und dann hat die eine Gruppe oder Teil der Katholiken gebetet: Bitte ja, kein Italiener. Und die anderen haben gebetet: Hoffentlich wieder ein Italiener. Also die einen wohnen, glaube ich, mehr in Italien, die anderen tendenziell drumherum. Aber es war auch genau umgekehrt bei manchen. Wie soll denn liebe Gott solche Gebete erhören? Eine ausweglose Situation? Nein, wir sehen, dass es geklappt hat, der liebe Gott hat jemanden gefunden, der Argentinier ist, also kein Italiener, aber italienisch stämmig und noch einen italienischen Pass, also doch Italiener ist. Ist doch gut. Für Gott gibt es nicht so schnell ganz ausweglose Situationen. Diesen Optimismus haben wir gerade auch in der Lesung gehört, der ersten, dass Gott einen Weg durch die Wüste bahnt, den Weg frei macht. Seht, ich mache schon etwas Neues. Seht ihr es nicht? Sehen wir das schon? Hier und da? Vielleicht gerade ja in Rom. Und in der zweiten Lesung, wo dann der Paulus beschreibt, dass er das Alte hinter sich lässt und sich ausrichtet auf etwas Neues, dass er es noch nicht erreicht hat, aber dass er das Alte schon hinter sich lässt und nach vorne schaut, auf den Siegespreis noch nicht, aber er weiß schon, er ist auf einem guten Weg. Und so ein Zustand des Pilgers oder Läufers, der noch unterwegs ist, das sind wir, glaube ich, alle. Und vielleicht stecken wir manchmal in Situationen, wo wir denken, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Hier ist es schwierig. Also ich gehe gerne pilgern und da passiert es gelegentlich. Man ist auf dem richtigen Weg, aber da war Sturm und dann liegt ein dicker Baum im Weg und man denkt, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Oder es hat so viel geregnet, das ist unpassierbar geworden. Oder man verirrt sich und steckt in einer Sackgasse oder macht Umwege und denkt, Mensch, was soll das? Komme ich da überhaupt irgendwann an? Und so wie Papst Benedikt sich als Pilger bezeichnet hat, dürfen wir das alle. Wir kommen immer wieder in Situationen, die unpassierbar scheinen, wo wir feststecken und denken, muss das überhaupt sein? Das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann bei so einem Weg, auf dem man ist, ist die Situation, wenn man in eine Falle gerät. Ja? Bei allen erdenklichen Situationen, die man sich ausdenken kann, wo man sich selber reinbegibt oder irgendwas passiert oder Naturgewalten kommen oder Krankheiten oder so, ist immer irgendwie. Aber wenn man in der Falle steckt, das ist besonders schwierig, glaube ich. Und genau so eine Situation trifft auf Jesus zu, heute im Evangelium. Eine Falle wird ihm gestellt. Sie wollten ihn auf die Probe stellen. Aber nicht nur Jesus steckt in der Falle. Die haben also eine Frau beim Ehebruch ertappt und führen sie jetzt vor. Also die haben sie erwischt, die steckt in der Falle. Die arme Frau, der Mann, von dem wissen wir nichts, der ist offenbar, naja, wie zu vielen Zeiten, heute auch noch, besser dran oder kann sich davonstehlen. Die Frau muss es ausbaden. Die steckt in der Falle. Eine Person. Jesus wird vor zwei Alternativen gestellt, die beide keine wirkliche Lösung für ihn bedeuten können. Das merkt man ja schon, wie sie das machen. Sie suchten einen Grund, um ihn anzuklagen. Das heißt, die gehen schon davon aus, dass Jesus jetzt nicht hergeht und sagt, ja, das steht bei Mose, werfen wir die Steine und steinigen die Frau. Die wissen schon, der wird das nicht tun. Der hat eine andere Sendung, eine andere Botschaft. Aber sie wollen das, was da an Liebe da ist und an Freiheit, umdrehen und umkehren und ihn zur Falle machen. Also er kann nicht dem wörtlichen Auslegen der Bibel zustimmen, was die machen wollen. Das wäre Verrat an sich, an seiner Sendung. Er kann aber auch nicht einfach der Frau beistehen und sie retten. Dann hätten sie ihn in der Falle, um ihn dann zum Tod zu verurteilen. Zwei unmögliche Alternativen. Er steckt in der Falle. Aber noch eine dritte Gruppe steckt in der Falle. Das sind nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer selber, die nämlich so eine Situation herstellen. Die denken wohl, sie haben hier das Heft in der Hand. Aber wenn man genau hinschaut, haben sie etwas produziert, wo sie nicht mehr zurück können. Eine Situation, wo sie Jesus vorführen wollen, wo sie die Frau vorführen wollen. Und wenn man das jetzt weiter treibt, kann es nur ins Verderben führen. Was sie wahrscheinlich nicht sehen, ist das eigene Verderben. Und die Falle, in der sie schon drinstecken, ist eine Bibelauslegung der Heiligen Schriften, die ganz eng ist. Und wo sie nicht sehen können, dass mit Jesus etwas Neues kommen will, eine Erfüllung dieses Gesetzes aus der Liebe heraus. Sie stecken drin. Und Jesus, der hier etwas in Erschütterung bringt und ihr Leben vielleicht frei machen würde, halten sie weit von sich. Wenn sie dem weiter folgen werden, bleiben sie in der Falle ihres Denkens, einer engen Religiosität, die in Radikalität umschlägt. Eine Falle, in der viele heutige Radikale stecken. Alle stecken in der Falle, alle Beteiligten haben sich in etwas hineinmanövriert oder wurden hineinmanövriert, hineinverwickelt, was anscheinend keine Lösung mehr hat. Das kennen wir vielleicht, wenn wir nicht nur eine persönliche Schuld oder Sünde oder so begehen oder irgendwelche Fehler machen, dann sind wir damit befasst, das passiert vielleicht auch, schlimm genug, oder wir geraten so in Situationen. So eine Situation ist, wenn wir mit anderen zusammen, sagen wir, eine ganze Firma oder Abteilung oder in der Familie, sich etwas dermaßen verhakt, wo ganz viele beteiligt sind oder mehrere und ganze Gruppe und vielleicht sogar lauter gutmeinende Menschen da miteinander zu tun haben, die alle nichts Böses wollen und trotzdem auf einmal in einer Situation sind, wo jeder Recht haben will, alle gleich verletzt sind, keiner mehr sieht, wie man rauskommt und es nur noch in der Katastrophe endet. So was kommt so oft vor, die Falle, der wir hineingeraten. Also, die wollen Jesus in die Falle stecken, die Frau nutzen mit der Falle, in der sie schon drin ist, um hier Unheil herzustellen und meinen es dabei gut. Das ist das Paradoxe. Es ist sozusagen, wenn wir in solche Situationen geraten, das Glanzstück des Bösen, der das viele Kleine, was wir halt alle so menschlich an uns haben, nutzt, um etwas Großes als Unglück zu produzieren. Ein Ausweg zum Glück kennen wir ja, das Ende dieses Evangeliums, wie es Jesus doch irgendwie hinbekommt, dass am Ende wieder eine offene Situation entsteht. Aber ein merkwürdiger Ausweg, wo man sich schon fragt, was macht er da eigentlich? Wie funktioniert das? Er fängt an, auf den Boden zu schreiben, geht gar nicht auf die Fragen ein, als würde es ihn jetzt gar nicht betreffen. Und auf diese Art löst er etwas aus und bewegt etwas, setzt etwas in Gang, wo nachher mit der Frage, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, eine Reaktion provoziert, die ein Ausweg wird, heraus aus dieser ausweglosen Situation. Was macht Jesus? Und sehen wir vielleicht, wenn wir in solche Situationen geraten, an diesem Beispiel auch Ansätze wenigstens, um herauszufinden. Wir wissen ja nicht, was Jesus da auf dem Boden gemalt hat oder geschrieben hat. Da kann man viel spekulieren. Das, was ich am ehesten so glaube, es muss ja etwas damit zu tun haben, was die Leute in sich tragen und warum sie da so stark darauf reagieren. Vielleicht malt er etwas aus deren Leben, kann in die Seele schauen, kennt die Menschen und die sehen in den Bildern etwas von sich. Und wenn er dann sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, sehen sie vielleicht sich selber da. Das ist ja so eine Möglichkeit. Aber wir wissen das nicht, was da passiert. Auf jeden Fall führt diese Frage dazu, dass die Ältesten angefangen und alle, die jetzt noch unter Wut und so waren, plötzlich bei sich selber landen, bei der eigenen Wahrheit und Wirklichkeit, ihr Leben erst in den Blick nehmen, bevor sie jemand anderen verurteilen und dann beschämt weggehen und wissen, so kann ich nicht ehrlicherweise hier Gericht spielen, wenn ich selber so verwickelt bin. Was Jesus hier macht, ist ein Glanzstück, sicher. Gerne würden wir so einen Trick finden, wenn wir irgendwo drinstecken. Vielleicht gibt's den. Aber vielleicht können wir auch oft noch ein paar Dinge, Grundhaltungen schauen, die wir auf jeden Fall brauchen können. So geht nämlich Gott mit uns um, so wie Jesus. Und so könnten wir einen Weg finden. Das Erste, was mir auffällt, ist, wie er diese Frau behandelt. Wie er überhaupt die Menschen behandelt. Er unterscheidet Sünder und Sünde, den Menschen und die Tat. Er verurteilt nicht die Person. Er kann in das Herz schauen und muss nicht verurteilen. Er hat den Menschen vor sich und sieht nicht einfach nur die Tat und regt sich dann auf und macht Vorwürfe oder so. Wir stecken in den Dingen drin, weil wir durch das, was sündig ist oder falsch ist, sehr betroffen sind. Weil uns das wehtut und weil wir dann denken, der andere, was für ein schlimmer Mensch, und wir schimpfen über die, wir regen uns über die Person auf. Und Jesus unterscheidet, da ist die Person, da ist die Tat. Die Tat, sündige nicht mehr, beschönigt nichts, das ist nicht in Ordnung. Aber der Mensch bleibt in seiner Größe und Würde bestehen. Wenn es uns gelingt, den anderen, der mir vielleicht als Gegner komisch kommt oder mich verletzt, als Mensch zu sehen und nicht zu urteilen, das ist jetzt ein böser und schlimmer Mensch, sondern ein Mensch macht was Schlechtes, dann habe ich eine ganz andere Haltung. Kann man das verstehen? Der Mensch und die Sünde. Gegen die Sünde müssen wir kämpfen, die müssen wir klar benennen, müssen wir angehen. Aber da ist immer ein Mensch, der aus irgendwelchem Grund da hineingeraten ist, der es verantworten muss, aber auch einen Grund hat oder wie auch immer. Wenn ich das unterscheide, muss ich nicht so persönlich tief getroffen sein. Und kann vielleicht sogar mich solidarisieren mit dem Menschen gegen die Sünde, die in ihm steckt, um dann herauszufinden, einen Weg zu suchen. Das eine, den Mensch als Mensch zu sehen und die Sünde als Sünde. Das zweite, was mir auffällt, ist eben, dass Jesus die Wahrheit als Ganze anschaut. Wenn wir in solche Dinge hineingezogen werden, dann sehen wir einen bestimmten Teil der Wirklichkeit, nämlich vor allem das, was sich stark anfühlt. was mich verletzt, wo ich Wut habe, traurig bin, beschämt bin und, und. Und wir können nicht mehr objektiv sein. Wir können nicht mehr alles sehen. Wir können vor allem nicht in den anderen mehr hineinschauen. Wir haben keine Einfühlungsmöglichkeit mehr. Wir können nicht die anderen Zusammenhänge sehen, wieso sowas kommt und das auseinanderbekommen. Und Jesus sagt den Leuten, schaut erst einmal bei euch. Schaut auf eure eigene Wirklichkeit, eure eigene Sündhaftigkeit. Und dann reden wir weiter. Das ist eine ganz andere Ebene, viel breiter, viel tiefer, viel weiter. Wenn es uns gelingt, dass wir selber gedanklich und aus dem Gefühl herauskommen, aus den Situationen, die uns verwickeln, dann kann sich wieder zeigen, was wirklich ist. Zusammengefasst gibt es ein schönes Wort. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Nicht alles für gut halten, aber dann haben wir eine Möglichkeit herauszufinden. Ja, noch ein Schritt. Und das Letzte ist, wie man herauskommen kann aus solchen Situationen. Das ist eigentlich gar nicht wirklich herauskommen, aber es ist ein Neuanfang. Jesus sagt nicht, du hast das in Ordnung gemacht oder erklärt irgendwas bei der Frau, sondern sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, er hat die Kraft, einen Neuanfang zu geben. Das, was da war, an Schlechtem, nicht mehr alles auseinanderzunehmen und irgendwas, sondern zu sagen, das ist vorbei. Du kannst die Vergangenheit hinter dir lassen. Und Mensch, lass es auch. Nutze die Chance, mit dem und mit den anderen einen neuen Schritt zu tun. Gott tut das auch. Er gibt immer wieder eine neue Chance, ganz wie von Null anzufangen. Natürlich vergessen wir die Geschichte nicht, aber da kann die Gnade wirken, zu sagen, ich kann das lassen und ich kann jetzt wieder neu beginnen. Und immer wieder, mit jeder Beichte, mit jeder Hinwendung zu Gott. Und vielleicht können wir es ein Stück übertragen in unser Leben, wo es ganz verhakt ist, zu sagen, und ich probiere es wieder neu. Gut, das sind so die Gedanken, die mir kommen. Und ich glaube, wenn wir, das müssen wir nicht alles aus eigener Kraft tun, aber wenn wir uns Gott hinhalten und bitten für dieses Gute, der Versöhnung, der neuen Liebe, des Anfangs, wird er uns sehr viel Gnaden dazu geben, viel Kraft, viel Frieden, um dann auch einen Weg zu finden. Und vielleicht auch hier und da einen kleinen Schalter zu finden, wo man eine überraschende Lösung findet, wo man sie bisher nicht gesehen hat, um neu zum Leben zu finden. Amen.